Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Und da wir letzte Woche eine News-Folge haben, ist heute wieder mit von der Partie der liebe Pascal.
Das bin ich.
Yay!
Yay!
Yay! Das tut gut, wieder einen Gesprächspartner zu haben.
Fühlt sich so alleine.
Letzte Woche war es wirklich sehr alleine und ich habe gemerkt, dass der Anfang, mir fiel der Anfang wirklich ein bisschen schwer, bevor ich überhaupt so ein bisschen in die News reingekommen bin. Am Ende war ich dann zufrieden damit, aber der Anfang war so. Deswegen ist es immer wieder schön, dich als Gegenpendant mit dabei zu haben.
Das freut mich.
Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute kein Thema haben. nein, also es wird für die da draußen, vielleicht kristallisiert sich in während des Talks noch ein Thema raus, dann seht ihr das auch schon direkt im Titel. Ansonsten ist das auch einfach eine News-Folge, in der wir einfach voll drinne rein in die News gehen. Wir haben auch vorsichtshalber schon ein paar mehr News mitgebracht und deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die News.
Nerds am Apparat. News.
Und wie jede gute News-Folge haben wir natürlich auch hier wieder eine Schwachstelle. Ich weiß gar nicht, hatten wir irgendwann mal eine News, wo wir nicht über kritische Sicherheitslücken gesprochen haben? Ich glaube nicht, ne?
Ich also gehe gerade so ein paar Folgen zurück in Stillings, aber.
Ich glaube, wir hatten immer. Also eine war immer dabei. Aber so ist es halt in der IT und wir können auch immer nur wieder sagen: Sicherheitslücken werden gefunden, Sicherheitslücken werden gestoppt. Es wird gepatcht und dann werden neue Sicherheitslücken gefunden.
Folge 20 hatten wir theoretisch keine Sicherheitslücken, da gab es nur Hacks. Aber die basieren halt auch auf Sicherheitslücken, also von daher.
Also auch heute wieder Sicherheitslücken. Diesmal ist es sogar mal wieder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, was darauf hinweist, dass aktuell rund 17.000 verwundbare Instanzen von Microsoft Exchange-Servern betrieben werden. Wie kommt die Behörde darauf? Es gibt einen Untersuchungsbericht, der 8 unterschiedliche Anfälligkeiten im Zeitraum von März 2021 bis November 2023 auflistet. Da wurden ganz viele Dinge gepatcht. Für die Exchange-Version 2019, 2016, 2013 und 2010. Da aber mittlerweile 2010 und 2013 aus dem Support von Microsoft hinausgepulzt sind und da noch rund 12% aller Server existieren und da nicht alle Sicherheitslücken gepatcht worden sind, weil halt auch out of order, gelten das Betreiben von 2010er und 2013er Exchange-Servern als kritisches, als wie haben sie es geschrieben? Hochriskant ist es anzusehen. In dem Artikel, den wir euch natürlich auch wieder verlinken, ist nicht näher beschrieben, was für Sicherheitslücken es sind. Da müsste man dann schon auf das Pamphlet des BSIs zurückgreifen. Das ist ein 5-seitiger kleingeschriebener Bericht mit den Sicherheitslücken, beziehungsweise das ist der ausführliche Untersuchungsbericht. Und es gibt ein CVE, was nicht direkt gepatcht worden ist. Den CVE werden wir euch auch direkt verlinken. Und rund 15% aller Exchange-Server, die in Deutschland betrieben werden, sind aktuell stark gefährdet. Und das sind das sind dann rund 17.000 Systeme, das sind 17.000 Mail-Server, das ist schon nicht wenig. die da eine kritische Sicherheitslücke haben. Vor allen Dingen, weil auch einige 2016er bzw. 2019er Exchange-Versionen halt auch die Schwierigkeit haben, dass sie nicht auf den aktuellen Patchstand sind. Und ja, patchen ist ätzend. Und vor allen Dingen Exchange zu patchen ist halt auch nicht immer das Schönste. Aber ich habe lieber den Kampf mit einem gepatchten Exchanger als meine Mails irgendwo verteilt im Internet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Pascal, aber also ich patch dann lieber.
Ja, das ist halt so eine Sache, die Mails zu lesen, die auf dem Exchange-Server sind. Viel kritischer finde ich das dann von da aus halt so, und das, da werden wahrscheinlich die meisten eher darauf aus sein, die als kleine Spam-Verschicker zu haben.
Ja, das stimmt.
Weil damit kannst du halt deinen eigenen Mail-Server halt auch relativ schnell in eine negative Bewertung bekommen und dann würden alle deine Mails, die du verschickst, darüber als Spam markiert.
Ja.
Kannst du den in die Tonne treten.
Ja, das, und damit hast du halt mit deiner Domain, also man betreibt ja einen Exchanger auch mit einer eigenen Domain irgendwie, wo ja der MX-Record drauf zeigt und dann hast du halt deine Domain irgendwie negativ bewertet, alle Mails, die rausgehen, das nicht ganz so schön. Ich hab, fällt mir gerade so ein, ich habe zum Beispiel auch ein ähnliches Symptom letztens gehabt. Ich bin ja bei einem Domain-Hoster, also für Nerds am Apparat, die Welt zockt, ne, für die ganzen Kleinigkeiten sind wir ja bei einem Mail-Hoster, Hosting-Dienst und dann habe ich meinem zukünftig neuen Arbeitgeber, meinem Chef schon eine Mail geschrieben und bin halt irgendwie bei ihm im Spam gelandet. Und vermutlich liegt es daran, dass über den Hosting-Dienst, weil die laufen alle ja über den, wir haben zwar eine eigene Domain, aber der MX-Record zeigt ja auf den Hosting-Dienst dann auf meine Domain. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwo mal bei dem Hosting-Dienst Spam verschickt worden ist, weswegen halt auch alle über die Server verschickten Mails ebenfalls als Spam markiert worden sind, so wie meine dann. Und das ist nicht cool. Da kann halt der Hosting-Dienst nicht für, er hat es dann auch relativ schnell behoben, aber es ist dann schon ärgerlich. Und wenn dann alle deine Mails, ne, und dann wartet der Kollege auf die E-Mail und er wartet und wenn du halt irgendwie im Dienstkontext schreiben, nicht jeder kommt an seine Spam-E-Mails dran. Na, also es ist ja teilweise, ist es ja in Unternehmen sogar rigoros verboten, Spam-E-Mails zu öffnen, um halt auch wirklich dann Spam, Malware und so weiter zu kappen. Beziehungsweise ja, also da das
ab einem bestimmten, also bei uns ist das so, dass es ab einem bestimmten Rating kommt das gar nicht mehr in deinem Postfach an. Ja, die füllt dann, ne, einfach raus. Und ist dann weg.
Ja, und dann hast du, ne, dann kriegst du eine wichtige E-Mail, die landet im Spam. Wenn das Rating halt im Arsch ist, dann stehen beide Parteien dumm da und sagen, ja, ich habe die Mail geschickt und ja, ich habe aber auch keine bekommen.
Ja.
Und das ist dann, für Unternehmen ist das ungünstig. Sagen wir es so. Also, patcht eure scheiß Microsoft Exchange Server.
Wobei das bei unserem Server dann auch bei dem Rating auch irgendwie nicht vernünftig läuft. Da kriegen dann teilweise E-Mails mit einer PDF, kriegen eine bessere Bewertung als ganz normale E-Mails nur mit Text.
Hä?
Die kommen da nicht durch so und dann weiß ich nicht.
Okay. Das klingt ein bisschen weird. Dann,
ja. Aber solange alle Teams irgendwie benutzen, ist das gar nicht so das Problem, weil wenn es dann wirklich einfach nur irgendeine Nachfrage ist, dann sage ich denen halt auch so, ja, dann schreib mich doch lieber auf Teams an, da weiß ich dann auf jeden Fall. Da wissen dann auf jeden Fall alle Seiten, ob eine Nachricht durchgekommen ist, ob die gelesen worden ist.
Ja, das stimmt. Instant Messaging sozusagen, ne? Das,
Und nur um mich zu fragen, ob ich mal irgendwo, weißt du, da geht es dann halt um Schnittstellen, weißt du, und dann schreiben die mir dann eine Mail, ob ich mal gucken kann, ob die Daten angekommen sind. So, das ist halt Quatsch. Schreib mir doch eben
eine Teams-Nachricht. Mein Gott, schreib mir eine scheiß Teams-Nachricht.
Da kann ich dann auch sofort darauf reagieren. Anstatt eine E-Mail, die dann möglicherweise nicht ankommt. Und dann sitzt da wie im Joe Fix, ja, sie haben noch nicht reagiert auf meine E-Mail. So, ja, ich habe keine E-Mail bekommen.
Ah, ja. Ja, also Exchanger durchaus patchen macht Sinn. Oder halt Teams benutzen. dann so eine kleine Randnotiz zur Cybersicherheit beim Autobau. Es gibt das Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften. Die bringen immer gewisse Standards raus. Der neue UN-Standard wäre jetzt der WP29. Fragt mich bitte nicht, was hinter WP29 versteckt. Sagt aber im Endeffekt aus, dass für Neufahrzeuge ein Cybersecurity Management System erforderlich wird, beziehungsweise verpflichtend wird. Und prinzipiell finde ich diesen Standard gar nicht so schlecht, weil unsere Autos werden technologisch immer fortschrittlicher. Wir haben viel mehr Krimskrams in unserem Auto, ne? Von Sitzheizungen, die über ein Abo-Modell dazu gebucht werden können, müssen, dürfen, bis hin zu hochtechnologischen Touchpads mit Betriebssystem dahinter, die meine Mobiltelefone verknüpfen, nach außen telefonieren, mit SOS-Signalen, dieser SOS-Notruf, der ja auch in den Autos mittlerweile ist und. Ne? Es ist ja alles Technik. Und dann ein Cyber-Security-Management-System mit dran zu hängen, um zu sagen, wir gehen jetzt auch bei den Autos auf Nummer sicher, ist prinzipiell nicht das Schlechteste. Das Problem ist, dass das in Deutschland wohl nicht so gut funktioniert. Also irgendwie es war eine Kaspersky-Umfrage und lediglich 8% der befragten Unternehmen in Deutschland halten diese neue Richtlinie ein und können in den nächsten 2 Jahren halt so ein Cybersicherheitssystem mit implementieren. Die restlichen 92% hängen wohl irgendwo dazwischen. Von wir sind in der Planung bis hin zu, ne, wir haben noch gar nichts gemacht, was das anbetrifft. Und weiß ich nicht, ob ich das jetzt so cool finde. aber da scheinen die deutschen Autobauer ein paar Schwierigkeiten zu haben, würde ich mal sagen.
Und zu deiner Frage vorhin, ich habe eben mal gerade geguckt, was denn WP29 ist.
Ah.
Das sind die Regularien, die UN in einem Forum zusammengestellt haben.
Ah.
Also United Nations. Also das gilt weltweit, wenn man das so sagen kann. Die sind natürlich dementsprechend auch vage, ne, natürlich, wie das halt bei der UN so ist. Aber hey, weltweite Regularien sind ja auch schon mal.
Die Richtung ist ja die richtige, ne? Also das muss man ja auch. Ich meine, wir sehen das ja auch jetzt aktuell mit dem AI-Act, der jetzt auch für Europa in den nächsten 2 Jahren irgendwie abhanden gekommen ist, der jetzt kommen wird, so wäre es richtig. Der hat ja auch einige Sicherheitslücken. Da hatte ich ja auch schon letzte Woche drüber uns unterhalten oder hatte ich letzte Woche drüber informiert. Da geht es dann auch darum, dass das auch natürlich fein, aber doch irgendwo grob zusammengeschnitten worden ist, damit die Länder halt auch noch einen gewissen Freiraum haben, um bestimmte Dinge auch einfach zu regulieren und zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier ein bisschen stärker regulieren als vielleicht andere Länder. Gerade was so, ne, der CCC ja kritisiert hatte mit der Spionage und so einem Kram. dass die UN, die dann weltweit solche Regularien definiert, dass sie das ein bisschen gröber fassen muss, ist, glaube ich, klar, weil nicht jedes Land auch die gleichen Voraussetzungen hat, um bestimmte Regularien umsetzen zu können, gegebenenfalls. Aber auch in einem sehr
technologisch fortgeschrittenen Land. Ich glaube, das ist bei der UN dann ja auch immer nur so mehr so Guidelines, ne? Ich glaube, man spricht dann von Harmonisierung, also dass man so nah wie möglich an einen gemeinsamen Nenner kommt.
Ja.
Wenn das nicht passiert, dann kannst du ja auch nicht vernünftig handeln mit ne? Also die WP 29 ist halt jetzt genau diese Gruppierung für Fahrzeugregulierungen. Und wenn du sowas halt nicht hast, dann wird es ja auch schwieriger, vernünftig zu handeln. Weil du musst ja dann bei jedem Ersatzteil, bei jeder Kleinigkeit, wenn dann auf einmal irgendwo, wenn die Straßen nicht vernünftig gebaut werden, dann, oder Fahrzeuge halt nicht entsprechend gebaut werden, dass die auf die Straßen passen.
Ja,
Das macht ja auch den Handel dann schwieriger unter den Ländern, weil du dich dann auf nichts verlassen kannst. Du musst alles mal testweise bestellen, gucken, ob das auch alles passt. Und das ist ja dann auch alles viel zu teuer und dauert lange. Und wenn man sich dann halt auf Sachen einigen kann und dann sagen kann, okay, wir folgen den Regularien dieses Weltenforums, dann ist jedem geholfen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, um das vielleicht auch mal ein bisschen in die Praxis umzusetzen, man überlege sich mal, jedes Land hätte sein eigenes Schienennetz mit unterschiedlichen Maßen der Schienen. Das wäre eine Katastrophe. Ne? Also es hat ja durchaus einen guten Grund, warum man gewisse Dinge standardisiert, entweder in länderweit oder kontinentweit, damit gewisse Dinge auch einfach funktionieren, weil durch unser aktuelles Schienennetz ist es überhaupt möglich, dass halt unser Güterverkehr oder auch hier der wie heißt der nochmal, der Thalys, glaube ich, heißt der Zug, der von Deutschland nach Frankreich reinfährt, dass das so überhaupt funktioniert, ne? Dass der, weil er halt ein Schienennetz verwendet. Und das gleiche ist halt auch bei der Autoindustrie. Genau das, was du halt sagtest. Es vereinheitlicht Dinge, es macht Dinge leichter, es macht halt einfach Sinn, das dann zu tun. Aber Problem halt, in Deutschland ist das mit dem Cyber Security Management System halt noch nicht so ausgereift. Wie gesagt, 8%, die damit arbeiten können, und dann gibt es noch diverse, die 37%, die das irgendwie aktuell in der Umsetzung befinden, also die das gerade versuchen umzusetzen. Das ist halt schon schwierig. Was auch schwierig ist, ist als Arbeitgeber unverschlüsselte Mails, was nicht mehr schwierig ist, als Arbeitgeber unverschlüsselte Mails für DSGVO-konforme Informationen zu verschicken. Da hat ein Arbeitnehmer nämlich eine Datenschutzgrundverordnungsverstoß gemeldet, weil sein Arbeitgeber, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Anfrage seiner Informationen, also seiner gespeicherten Daten, diese zwar rausgerückt hat, muss er ja auch, ist ja DSGVO-konform, er hat diese E-Mail mit den ganzen Daten aber unverschlüsselt versendet. Also der Arbeitgeber hat die Daten unverschlüsselt versendet. Und daraufhin hat der Arbeitnehmer gedacht, dann verklage ich den. Ist nicht durchgegangen. oh Wunder, wir leben auch immer noch in Deutschland. Da ist das. Wir haben keine amerikanischen Behälter.
Das ist nicht mal. Willst du über Amerika reden? Die machen.
Nein.
Die schicken noch viel, viel Schlimmeres über E-Mails. Unverschlüsselt.
Nein, ich meinte.
Das ist eher so ein technisches Problem von E-Mails selber, weil es halt keinen vernünftigen Verschlüsselungs. kein End-zu-End-Standard gibt.
Ja,
weil es gibt,
meinte auch
es gibt
eher
halt
was,
kein Protokoll aktuell, was vernünftig Zertifikate austauschen könnte. Und da hapert's.
Ich meinte aber auch amerikanische Verhältnisse bezüglich, wir klagen alles in Grund und Boden. aber das ist genau der Punkt, auf den ich eingehen wollte. Du hast vollkommen recht, es gibt nicht das eine Verschlüsselungssystem, beziehungsweise es gibt sehr viele, viel zu viele verschiedene Verschlüsselungssysteme, die nicht zwingend notwendig sind, die optional irgendwie draufgedengelt werden und das erschwert das ganze System auch einfach nur.
Und dann vor Gericht einen Schaden zu beweisen, wenn halt niemand tatsächlich diese E-Mail abgefangen hat, ist extrem schwierig. Von daher kann ich das Urteil sogar nachverfolgen.
Ja, genau. Und das hat halt auch das unser Gericht genauso gesehen. Die haben sich da auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Mai 2023 bezogen, wo ein Luxemburger Richter ebenfalls entschlossen hat, dass nicht jede unzulässige Verwendung personenbezogener Daten die Zahlung von Schadensersatz an die Betroffenen rechtfertigt. Und
im Endeffekt, weil du musst halt diesen Schaden beweisen, die Gerichte können das wahrscheinlich dann auch nur von Fall zu Fall bewerten und nicht so eine allgemeine, die werden wahrscheinlich dann irgendwo im Urteil dann auch sagen, so wenn man tatsächlich dann Schaden verhindern möchte, dann sollte man vielleicht mal gucken, aber in diesem Fall ist kein Schaden entstanden. Ist blöd. So kommt man nicht weiter.
Ja, vor allen Dingen ist es halt, ne, also das ist dass das natürlich, dass man da nicht glücklich darüber ist, dass seine persönlichen Informationen über eine unverschlüsselte Mail kommen, einverstanden. Ne? Also den Punkt gebe ich auf jeden Fall dem Arbeitnehmer, dass sich das nicht gut anfühlt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite auch überlegen, wir wissen nicht, was für ein Arbeitgeber das war. Das heißt, das kann natürlich auch die Zwei-Mann-Butze von um die Ecke sein. Das kann natürlich aber auch der Millionenkonzern sein, der irgendwie weltweit agiert. Von da ist alles offen. Aber man muss sich auch immer die Frage stellen, wie wichtig bin ich überhaupt? Man sollte nicht blind irgendwie in irgendwelche Sachen reinlaufen und seine Daten quer durch die ganze Weltgeschichte schicken, keine Frage, ne? Bin ich völlig konform mit. Aber wie wichtig ist meine Persönlichkeit im weltweiten Geschehen, dass ich jetzt ganz bewusst zielgerichtet angegriffen werde von einem Hacker?
Ja, aber das ist ja kein valides Argument.
Nein, natürlich nicht.
Die Daten nicht zu schützen.
Aber
also man weiß ja auch nicht, wo man in seinem Leben halt noch hinkommt. Manchmal kommt das mit der Berühmtheit halt auch recht ungewollt.
Na, stimmt auch wieder.
Und wenn du dann solche Daten auf einmal herumschwören hast im Internet, dann
Ja, stimmt auch wieder. Ja.
Also es ist ein
Aber also solange halt kein bewusster Schaden nachgewiesen werden kann, verstehe ich aber auf jeden Fall, dass das Gericht sagt, hä? Was sie wollen?
Ja, die können das schon, verstehen. Es ist halt nur so, die müssen halt dem Recht folgen. Und wenn das Gesetz halt nicht ausgelegt ist, dass man bei einem, in diesem Fall halt irgendwo, wenn kein Schaden entstanden ist, man auch beim Verdacht halt keine Strafen befürchten kann, dann ist das also.
Ja, aber auch da ein weiteres Gerichtsurteil, was auch einfach nur dann sinnbildlich, also es wird auch zukünftig wahrscheinlich solche Entscheidungen geben, aber macht euch darauf gefasst, wenn kein unmittelbarer Schaden entstanden ist, weil euer Arbeitgeber zum Beispiel eure persönlichen Daten euch unverschlüsselt gesendet hat, dann werdet ihr da nicht weit kommen mit. Man sollte immer ein Fallbeispiel haben, wo der Schaden dann ersichtlich ist. Und ich glaube, dann hat man auf jeden Fall Erfolg, wenn man das dann darauf zurückführen kann.
Und wenn es dann halt mal so einen Präzedenzfall gibt, wo dann halt auch die Strafen hoch genug sind, dann werden sich vielleicht dann auch die entsprechenden Leute, die solche Daten unverschlüsselt verschicken, dann zweimal überlegen, ob sie die Daten tatsächlich unverschlüsselt verschicken wollen.
Ja.
Weil so ist halt so, ja, kann ja sowieso nichts passieren. Also, oder es ist bisher ja immer noch gut gegangen. So. Bis es halt nicht gut geht. Aber manchmal muss halt sowas auch erst auf die Fresse fallen. Tut mir dann leid für die Person, für die es auf die Fresse fällt, aber
ja.
Vor nichts kommt leider nichts.
Nee, das stimmt leider. Wie gesagt, wir hatten ja heute gerade zu Anfang schon mal gesagt, wir haben heute kein richtiges Thema mitgebracht. Aber aus den jetzt folgenden News ergibt sich eigentlich so ein Thema, nämlich das Thema KIs. Und irgendwie sind wir KI am Apparat und nicht mehr Nerds am Apparat. Nein, ihr kennt das ja, KIs begleitet uns jetzt schon irgendwie fast alle Folgen lang. Und deswegen mehr oder weniger, was ist das Thema, was ist los in der Welt der KI? Und da gibt's einiges. Also wir haben ein paar News zusammengefasst, ein bisschen was Lustiges am Ende haben wir auch noch. Hat der Packel, nämlich der Pascal, nämlich das ein oder andere gefunden. Da werden wir auch drüber berichten. Steigen wir ein mit einer Kombination aus Intel und Microsoft. Intel und Microsoft diskutieren nämlich, oder doch, diskutieren aktuell Pläne, dass sie Copilot lokal auf den PCs laufen lassen wollen, anstatt in der Cloud. Und das versuchen sie über die AI-PCs mit neuer Hardware und Software zu realisieren. Und es gibt schon solche Entwicklungsschritte. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Aber prinzipiell möchte man Hardware-Komponenten, also diese AI-PCs sollen halt Hardware-Komponenten enthalten, die meisten Windows-Systeme derzeit einfach nicht enthalten. Nämlich die sogenannten Neural Processor Units, also NPUs, um gerade solche Dinge wie Copilot nicht über die CPU als solches laufen zu lassen, sondern halt über diese NPU-Units. Und das ist gar keine so, in Anführungsstrichen, gar keine so neue Technologie, denn AMD macht das auch. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben eine Grafikkarte. Eine Grafikkarte, gerade die im Consumer-Bereich vielleicht auch ein bisschen mehr mit Gaming zu tun haben, die wissen, eine Grafikkarte ist eine in den meisten Fällen ein eigenes Hardware-Gerät, was in den Computer eingesteckt wird, um grafische Bilder zu erzeugen, wollte ich jetzt sagen, aber ich kann nicht grafisch mit Bilder erklären. Mir fehlen gerade die Worte. Pascal, hilf mir!
Ich weiß nicht, wo du gedanklich bist, deshalb.
Die GPU ist im Endeffekt nichts anderes als eine eigene Einheit, um Bildgenerierung darzustellen. So, dahin wollte ich. Die CPU ist ja eine eigenständige Einheit, um die Prozesse zu managen, zu sagen, welche Daten wo abgerufen werden, die in den Zwischenspeicher zu packen, die Informationen an die GPU weiterzugeben, was für Bilder sie generiert und. Das ist also
okay, ich weiß, wo du hin möchtest. Man kann das, glaube ich, ein bisschen einfacher generalisieren. Eine Grafikkarte ist halt ein spezieller Chip, der für eine bestimmte Aufgabe gebaut worden ist. Und eine CPU ist eine recht ein ausschweifender Chip in dem Sinne, dass er eigentlich alles kann. Aber man muss halt der CPU erst noch sagen, was sie zu tun hat. Ne? Eine Grafikkarte zum Beispiel weiß genau, wenn du den Daten schickst, was sie mit diesen Daten machen soll. Der CPU muss halt dann noch sagen, okay, mit diesen Daten musst du das machen und dann das und dann das und dann das. Und das dauert halt ein bisschen länger.
Danke. So. Ja, genau, und darauf wollte ich.
Und genau diese Neural Processing Units machen dasselbe. Ne? Die nehmen einfach Daten, wissen genau, was damit gemacht werden muss, und verarbeitet einfach die Daten etwas schneller, als eine CPU das könnte.
Genau. Und diese NPUs sind halt dafür da, um diese, ja, AI bzw. KI-Themen dann zu verarbeiten. Diese NPUs würden es nämlich dann dementsprechend auch ermöglichen, wirklich solche Themen wie Copilot oder auch was gibt's noch hier, Adobe AI gibt's ja im Endeffekt auch, OpenAI Prozesse auf der lokalen Maschine auslaufen zu lassen, aber halt ohne die CPU zu belasten, also ohne wirklich Einbußen zu haben in meiner Geschwindigkeit, weil eine dafür dedizierte Einheit, die NPU, zuständig ist, um all diese Anfragen dementsprechend zu bearbeiten.
So, hier ist das Ding. Es gibt ja bereits schon NPUs, externe oder ne, Zusatzkarten als PCI-Karte oder was, oder auch als USB-Stick. Die sind nicht besonders gut oder schnell, die USB-Dinger, weil die halt auch diese Speicherlimitierung haben, ne? Weil du musst halt auch erstmal die Daten über USB übertragen, bist ewig dran. Das ist für große Sprachmodelle, kannst du das knicken. Aber das sind für kleine neurale Netzwerke ist es ganz, ganz lustig, damit mal rum zu experimentieren. Dasselbe gibt es halt auch für PCI, ne? Genauso wie Grafikkarten. Das sind ja dann auch dedizierte PCI Express-Karten, die man einbaut. Hat er den Vorteil, über PCI kriegst du halt eine größere Bandbreite, wo du da sehr viel mehr und sehr viel schneller Daten übertragen kannst. Es gibt aber ja auch bereits schon Motherboards, die mit einem Grafikchip ausgestattet sind. Und ich glaube, es geht halt genau in diese Richtung mit den NPUs auch, dass man halt schon in dem Mainboard bereits NPUs mit einbaut. So, ja. So habe ich jetzt das Ganze verstanden. Ne? Also an sich gibt es NPUs ja schon. Es wird halt nur für den Endverbraucher ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, wobei, ich glaube, eine ganz kurze, also ich glaube, Motherboards ist definitiv auch ein Thema, keine Frage. Aber ich glaube, dass Intel und Microsoft sich auch in die Richtung wie AMD bewegen wollen, nämlich diese NPU-Einheit mit in die CPU reinzuschreiben. Also ein separater Bereich der CPU, der nur für das Verarbeiten von AI Capabilities ist, im Endeffekt. Und das macht AMD ja aktuell schon. Die haben die haben eine ganz spezielle Reihe rausgebracht. Das sind die 8000er bzw. 7000er Series AMD CPUs, die dann wirklich einen abgeschirmten Bereich in der CPU haben, um AI-Themen dann abzuhaken. Wobei halt auch die Idee, das Ganze auf das Motherboard mit drauf zu schreiben, eigentlich auch ziemlich cool ist. Aber da muss man halt gucken, wie man damit arbeitet, weil es geht darum, teilweise bis zu 40 Billionen Operationen pro Sekunde zu erreichen. Das heißt, 40 Billionen Nullen und Einsen umschreiben, sage ich mal, in der Sekunde, um damit gut arbeiten zu können. Aktuell erreicht AMD mit seinem Top, mit seiner Top-CPU 16 Billionen Operationen pro Sekunde.
Das Hauptproblem ist meistens gar nicht mal der Chip. ich glaube, takten kann man die durchaus, dass die so schnell Daten verarbeiten. Das Hauptproblem dürfte der Speicher sein. Du kannst den Chip einfach nicht schnell genug mit den Daten füttern. Weil ganz normaler Arbeitsspeicher reicht nicht aus. Deshalb, benutzen ja viele so Hobbyisten, so wie ich, benutzen eine Grafikkarte von Nvidia, weil die hat auch, die hat schon diese Tensor Cores, was ja auch KI-Kerne sind, weil Grafikkarten haben halt einen eigenen relativ schnellen Speicher, der auch groß ist, dass man da halt kleinere oder mittelgroße Sprachmodelle mit reinladen kann. Das heißt, man lädt das Sprachmodell einmal auf die Grafikkarte und dann sagt man den Kern halt nur noch so, jetzt arbeite mit den Daten, die du in deinem Speicher hast. Weil wenn man jetzt die ganzen Daten noch aus dem RAM ziehen muss, aus dem Arbeitsspeicher, aus dem generellen, dann dauert das halt wieder zu lange. So, ja. Da bin ich mal gespannt, wo halt dann diese NPUs, die in den CPUs verbaut werden sollen, wo die ihre Daten herbekommen. Gibt es da nochmal einen extra Speicher für die oder wie funktioniert das?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber das werden mit
DDR6 eben
seinen. Wir haben doch gerade erst DDR5 bekommen. Mann. Ja,
aber.
Wobei DDR5 ja auch verhältnismäßig schon lange am Markt ist. Aber ja, die Geschwindigkeit muss man dann halt auch dementsprechend einfach erreichen, ja. Aber, das wird spannend, aber also vor allen Dingen finde ich es spannend, dass man halt jetzt sogenannte AI-PCs als Development-Kit schon anbietet. Also es gibt die Technologie und man kann darauf dann entwickeln.
Ja, so,
auch die
so
AMD-CPUs sind ja
so Intel-Nux, ne? So kleine
PCs
mit, aber da steht dann auch so bis zu 96 GB Speicher, ne? Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie viel Speicher man braucht für die Dinger.
Ja.
Einfach 96 Gigabyte RAM.
Ja, und wir haben, also so ein normaler PC, ich sag mal mit Office-Anbindung, hat vielleicht noch 8, meistens schon 16 Gigabyte RAM.
Ja, also.
Zocken ist so bei 32 Gigabyte, da geht man meistens auch nicht höher, außer man ist absoluter Enthusiast und holt dann 64 Gigabyte sich rein, auch einverstanden. Aber dann 96 Gigabyte ist halt auch nochmal drüber. So, ne, und das ist.
Vor allem in so einem kleinen
Speicher ist das.
In kleinen Portable PC, Mann, 96.
Das ist verdammt viel, ja.
Wo ist das alles?
In der Cloud, hä? Nee, aber das wird spannend. Also alleine deswegen wir sind glaube ich wirklich erst am Fuße der Entwicklung für KI. Weil wenn jetzt die Hardware dafür rauskommt, um das auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, konsumerfreundlicher zu machen, dann erwartet uns, glaube ich, noch ziemlich viel geiler Scheiß. Könnte ich mir vorstellen. Weil mit diesen AI-PCs, es steht kein Preis dran, ne? Es sind auch noch Development-Kits, aber wenn das halt auf die breite Masse zugelassen wird, also dass man sich das halt kaufen kann, ganz regulär am Markt, ich glaube, das wird spannend. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ne? Also da wird auch mit Sicherheit der ein oder andere böse Mensch Dinge mit fabrizieren wollen. Es gibt aber rund um KI natürlich noch viel mehr Informationen. So hat zum Beispiel, wenn wir gerade schon bei Microsoft sind, gibt es eine Studie von Microsoft selber. Und deswegen, ne, ist eine eigene Studie. Da hat Microsoft 1300 Copilot-Nutzer befragt und auch aus verschiedenen Branchen und aus verschiedenen Funktionen. Und hat gefragt, ey, hör mal, ihr 1300 Nutzer, ihr benutzt Copilot, wie viel hilft euch Copilot denn? Und man hat festgestellt, dass im Schnitt, ne, wenn man Querschnitt durch alle Befragten zieht, dass der Copilot also Microsoft Copilot, rund 11 Minuten Zeitersparnis pro Tag entwickelt. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Wenn wir uns aber überlegen, dass wir 11 Minuten pro Tag an Zeit ersparen und wir haben rund 20 Tage, an denen wir arbeiten, bei einer 5-Tage-Woche, dann kommen auf den Monat fast, nicht ganz, 4 Stunden Zeitersparnis auf uns zu. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, wir als Arbeitnehmer sparen uns dann können effizienter arbeiten. Was das aber für den Arbeitgeber bedeutet, dass wir 4 Stunden Zeitersparnis haben, die wir in Anführungsstrichen in andere Projekte stecken können, ist, glaube ich, 4 Stunden nicht wenig pro Nutzer. Und das zeigt im Endeffekt, wie effektiv Copilot sein kann und auch noch werden kann. Weil man hat dann natürlich auch gefragt, ne, hör mal, was macht ihr mit Copilot? Da geht es natürlich dann darum, lange Dokumente zusammenfassen, E-Mail-Ketten in irgendeiner Art und Weise zusammenfassen. Also wenn ich irgendwie 20 E-Mails zu einem Thema habe, ich komme gerade aus dem Urlaub und lass Copilot drüber huschen, also Copilot for Business, und lass mir das zusammenfassen, anstatt irgendwie 20 E-Mails lesen zu müssen oder das lange Dokument lesen zu müssen, ist das schon echt eine Erleichterung. Und ich habe selber ja die Erfahrung mit Copilot for Business machen können und auch den privaten Copilot. Das ist, also in meinem Arbeitsumfeld, gerade im Bereich für User Adaption, ist, glaube ich, 11 Minuten echt das Mindestmaß. Wenn ich mir überlege, wie ich an Präsentationen rangehe, wie ich neue, ich sag mal, Geschäftsfelder aufmache oder neue Präsentationen entwickle, mir Bildmaterial dazu hole, Informationen sammle, dann komme ich auf 30 bis 45 Minuten Zeitersparnis mit Copilot am Tag für solche Tätigkeiten. Und das ist eine ganze Menge. Und das ist Zeit, die ich dafür nutzen kann, mich besser vorzubereiten, besser, ja, direkt am Thema zu arbeiten, ohne diesen ganzen Aufwand drumherum. Weißt du, was ich meine, Pascal?
Ich habe diesen ganzen Aufwand drumherum nicht. Ich bekomme, wenn es hochkommt, bekomme ich auf der Arbeit so 2 Mails am Tag.
Ja gut, okay. Immer diese.
Die kriege ich noch gelesen, immer selber.
Sicher? Also, das,
Ich meine, gehe nee, mal, ne, also es gibt natürlich dann noch die Mails, so, die aus dem Ticketsystem kommen, offensichtlich, ne? Und Reporting-Geschichten und so Zeug. Wo ich aber, ne, da gucke ich dann halt auf die Fehlermeldungen und dann kann ich das relativ schnell bewerten. Da würde mir Copilot jetzt nicht unbedingt mithelfen.
Nee, gut, das stimmt.
Ich meine jetzt so zwei Mails, die jetzt so komplett aus der Reihe tanzen.
Ja. Ja, klar. Aber also, das kriegt man dann schon selber, da hast du vollkommen recht. Also, Copilot ist auch nicht das Allheilmittel und ist auch nicht für an. Und das, du bist eigentlich der Beweis dafür, dass Copilot halt nicht in allen Geschäftszweigen überhaupt sinnig ist.
Ja, wobei es dann natürlich, ne, wenn wir dann das ausweiten zu GitHub Copilot, der mir beim Programmieren privat hilft, wenn es da dann bei uns mit dem GitHub Copilot for Business vielleicht irgendwann mal losgeht, das wäre ja dann etwas anderes.
Ja, natürlich, aber das ist dann wieder zum Beispiel, ne, ich habe, da ich kein Programmieraufwand arbeitstechnisch habe, wäre der Copilot for GitHub for Business oder GitHub Copilot for Business wäre halt für mich halt auch wieder wäre ein Produkt, was ich nicht benötige, weil ich halt nicht programmiere. Ne? Und das ist ja das Schöne, dass der Copilot ja sehr umfassend ist. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist auch schon der 1. April. Und nein, der Podcast ist kein April-Scherz. Und aber dann kommt der Copilot for Security raus. Und da wird sich dann ja auch noch mal zeigen, wie gut der funktioniert, was der machen kann und auch wie teuer der wird, weil der ja als Pay-as-you-go-Lizenzmodell läuft. Aber das ist das Schöne, man kann sich dann halt rausfischen, was man benötigt, was die Kollegen und Kolleginnen in meinem Umfeld dann benötigen und so weiter und so fort. Und das ist dadurch, dass er ja sehr flexibel ist, funktioniert das sehr gut. Oder ich gehe hin und baue mit dem Copilot Studio für mein Unternehmen noch einen gänzlichst eigenen Co-Piloten, der nochmal ganz andere Dinge irgendwie abzweigt. Aber es gibt natürlich auch nicht nur Gutes in der Welt der künstlichen Intelligenzen. So ist zum Beispiel die Search Generative Experience von Google, also die SGE, das ist eine KI-gestützte Suche, sie empfiehlt momentan betrügerische Webseiten. Und das ist eher ein bisschen blöd. Man kann das Problem wohl auch schon ausfindig machen. Es handelt sich um .online-Seiten, also die .online in der URL hinten haben. Und die führen halt zu unerwünschten Chrome-Erweiterungen, falschen Werbegeschenken, Spambots oder Tech-Support-Betrügereien. Und Google weiß das. Man geht da jetzt auch mittlerweile gegen an und versucht das zu bekämpfen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das SGI doch sehr experimentell ist und dazu dient, lange Webseiten zusammenzufassen und komplexe Themen leichter zu verarbeiten zu machen. Und ist auch nur für angemeldete US-Teilnehmer zugänglich. Google hat aber dummerweise dieses SGI für einige nicht angemeldete Nutzer in den USA eingeblendet und daraufhin wurde das halt auch so ein bisschen laut, dass halt diese Malware-Verbreitung stattfindet. Und alles, was im Hintergrund passiert ist, und Pascal wird jetzt mit Sicherheit lachen, es ist SEO-Poisoning. weswegen die Suchergebnisse so verfälscht werden. Also man versucht mit, ich glaube, SEO kannst du, glaube ich, noch besser beschreiben als ich.
Ist halt schon im Namen, ne? Search Engine Optimization. Versucht die Ergebnisse, die zu seiner eigenen Webseite führen, zu optimieren, ne? Per Metadaten. Wobei da auch Google halt immer wieder gesagt hat, so wichtig sind Metadaten. Also klar sind die wichtig, aber die sind seit in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, ist die Indexierung von Google so viel besser geworden, dass halt so klassisches SEO nicht mehr so interessant ist. Aber wenn natürlich dann kluge Köpfe dahinter kommen, wie die Neuindexierung funktionieren, teilweise besser wissen, was gut für den Algorithmus ist als Google selber, dann wird's kritisch.
Ja. Und deswegen ist es auch momentan eher so ein Katz-und-Maus-Spiel bei denen. Sie gehen natürlich dagegen an. Sie bekämpfen das, also dieses SEO-Poisoning, die betrügerischen Seiten dann wieder aus den Suchergebnissen rauszufiltern. Aber das scheint wohl gar nicht so leicht zu sein.
Ja, weil die nicht mehr wissen, wie ihre eigene Scheiße funktioniert. Der Algorithmus ist so komplex geworden, dass halt nicht ein einziger alleine dahinter kommen kann, wieso genau das auf der Startseite angezeigt wird. Und das hätte nie passieren dürfen. Also eigentlich hätten die schon Tools bauen müssen, wo die genau sagen können, deshalb ist das ganz vorne und man kann sofort eingreifen und sagen, okay, dann müssen wir das anders machen.
Ja.
Da hätte ich mir ein bisschen mehr Verantwortung von Google gewünscht.
Tja, hat nicht so funktioniert, würde ich sagen.
Ja, ist halt ein privates Unternehmen, ne? Was willst du erwarten?
Ja. Ja, schwierig. Das ist, ich meine, das, was da natürlich auch, also, die zweite Meldung von Google ist halt, dass Google mit KI Spam-Anzeigen bekämpft. Also laut Ad Safety Report hat Google letztes Jahr 5,5 Milliarden betrügerische Anzeigen mit Hilfe von KI gelöscht oder blockiert. Wo ich mich dann auch frage, das ist gut, dass sie das tun, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber warum zum Fick werden 5,5 Milliarden, ja, Milliarden, das ist eine ziemlich hohe Zahl, betrügerische Anzeigen überhaupt über Google mit angezeigt. So, also.
Ja, merkst du selber, also wenn's nur 5 Milliarden die kritisch sind, angezeigt werden, wie viele sind dann halt nicht kritisch?
Ja.
Das ist halt, das kann halt kein Mensch überwachen.
Warum denn nicht?
Ja,
Mann.
Weil es nicht geht, das ist halt zu viel. Ja. Ist halt die Frage, ob man halt überhaupt sein Geschäft halt so aufbauen musste, dass das halt kein Mensch mehr den Überblick hat. Muss das so?
Ja. Und das ist, glaube ich, auch, also das Grundproblem ist halt schon, also zumindest aus unserer Sicht dann das Falsche, ne? Das ist halt schwierig.
So, und wenn die sagen, und, ja, aber ohne sind wir nicht in der Lage, unser Geschäft aufrechtzuerhalten, ja, dann müssen sie vielleicht mal gehen.
Ja.
Tut mir leid um YouTube, aber vielleicht. Vielleicht soll es nicht sein.
Oh Gott, komm nicht mit sowas um die Ecke.
Ja, weil YouTube ist halt immer noch, glaube ich, Minusgeschäft. Also das kann mir keiner erklären, dass das
ja, keiner erzählt. Genauso wie Twitch für Amazon Minusgeschäft ist.
Ja.
Also irgendwie Videoplattformen generell scheint wohl immer ein Minusgeschäft
ja,
zu sein.
Ja, wenn, sobald du halt an jemanden einfach lässt, ne? Also man kann ja einfach auf YouTube Videos hochladen, wie Sau. Da stoppt, da hält dich ja keiner von ab. Ja. Dann werden die alle noch überprüft von sämtlichen Algorithmen und KIs, ob da möglicherweise ja, Copyright-Probleme entstehen.
Ja.
Das ist halt auch jede Menge CPU-Power.
Ja. Wo du übrigens YouTube sagst, ne? Ich mach mal eben kurze eingeschobene Werbung. Mhm. Für die, die unseren Podcast ursprünglich immer auf Google gehört haben, also Google Podcast, Google Podcast endet ja dieses Jahr schon. Mitte diesen Jahres und steht nicht mehr zur Verfügung. Deswegen gibt's den Podcast Nerds am Apparat jetzt auch auf YouTube. Gibt einen eigenen Account dafür, Nerds am Apparat, einfach bei YouTube eingeben. Da findet ihr auch all unsere Podcast-Folgen dann als Video, lustigerweise. Genug der Werbung. Ich meine, wir haben schon stolze 2 Abonnenten. Mhm.
Du und deine Frau.
Ja, ich glaube, meine Frau noch nicht. Psst. Nein, wir sind natürlich auch ansonsten weiterhin auf Deezer sind wir, auf Spotify sind wir. Wir haben das RSS-Feed, was ihr euch selber irgendwie einbinden könnt. Ihr könnt auf der nerdsamapparat.de Seite könnt ihr auch direkt mithören. Wir sind ja irgendwie überall vertreten. Da muss man auch einfach mal sagen, Pascal loben, der sich da hingesetzt hat und das Ganze gemacht hat. Wir sind überall hörbar. Finde ich sehr gut. Ja, was gibt's sonst noch in der Welt der KI? OpenAI testet aktuell neue ChatGPT-Funktionen. Da gibt's dann solche Sachen wie den Model Tuner Selector, wo Anfragen zwischen GPT-4 und GPT-3.5 verteilt werden, um Nutzerressourcen einfach effizient nutzen zu können. Aber es gibt auch direkt damit einhergehend die Upgraded Response-Funktion, wo man dann ganz klar sagen kann, okay, ich möchte jetzt eine Anfrage an GPT-3.5 oder GPT-4 senden, beziehungsweise meine Anfrage auf GPT-4 aktualisieren. Es ist ja, also nach aktuellem Stand ist es ja so, dass ich ganz bewusst auswählen kann, welche GPT-Version ich bei OpenAI nutzen möchte. Ist es für kostenlos, ist sowieso immer 3.5 der aktuelle Standard. Wenn ich aber OpenAI bezahle mit 22 Euro im Monat, dann bekomme ich ja die GPTs zur Verfügung, also meine eigenen Chatbots, die ich mir erstellen kann, plus ich kann halt Anfragen an GPT-4 senden. Wenn sie das jetzt natürlich vermischen und sagen, okay, die Nutzerressourcen sollen halt effizient genutzt werden und meine Anfrage wird halt von, also ich bezahle OpenAI und schicke eine Anfrage und GPT-3.5 beantwortet die. Ich möchte aber gewährleisten, dass ich halt auch was bekomme für mein Geld, dass ich die dann upgraden kann, also als upgraded response, macht dann natürlich an der Stelle Sinn, damit ich halt auch wirklich dann nicht von 3.5 eine Antwort kriege, sondern von 4. Ist aber wieder ein bisschen umständlich, wahrscheinlich. Ich kenn's von Copilot, da ist es auch nicht immer ganz, nee, Google war's, bei Google war nicht immer ganz klar, welche Version denn da jetzt gerade antwortet. Und ich hoffe, dass das OpenAI einfach besser macht. Und sagt, okay, das ist jetzt eine Antwort von GPT-3.5 und das ist eine Anfrage von GPT-4. Möchtest du die upgraden oder sonst was? Würde es ja durchaus schon machen.
Ich glaube, jede Plattform hat aber auch immer noch die Möglichkeit, dann auch die Responses, die Antworten zu bewerten. Also beim Copilot weiß ich das auf jeden Fall, dass man unten Däumchen hoch und runter hat. Wo man.
Ja, stimmt.
Naja, also Google selber wird wahrscheinlich auch solche Metadaten haben, um einfach nur zu gucken, ob die sich auch in die richtige Richtung entwickeln.
Ja, und dieses Feedback ist ja auch unheimlich wichtig, ne? Also es ist ja, um einfach da in auch weiterzugehen und zu gucken, okay, wie sind diese Anfragen, da auch dann dementsprechend Feedback zu geben, ist natürlich auch sinnig. Dann habe ich noch zwei Dinge, die mit der US&A zu tun haben. Denn auf der einen Seite investieren US-Unternehmen massiv in KI. Da sind teilweise Budgets freigegeben worden. Das ist schon exorbitant. Man hat im Jahr 2023 irgendwie die Investitionen, die für KI getätigt worden sind, waren irgendwie 7 Millionen Dollar pro Unternehmen im Schnitt. Ne, was eine große Menge ist. Man versucht dann natürlich auch Kundendienstkosten irgendwie einzusparen mit den KI-Ausgaben und. Also man versucht da irgendwie Geld hin und her zu schieben. Und durch die Entwicklung von Chatbots kann man in Anführungsstrichen Personal einsparen und. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die USA, die unheimlich viel Geld, also die Unternehmen, die unheimlich viel Geld in künstliche Intelligenzen reinpumpen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die USA, die die KI-Nutzung in Behörden reguliert, um Bürger und Infrastruktur zu schützen. Und das ist ein guter Schritt. Gerade wenn man bedenkt, dass wir ja hier in Europa unseren AI-Act haben seit Mitte März, der ja die KI-Systeme einstuft, so macht das jetzt im Endeffekt die USA ebenfalls, die schaut, welche Chatbots werden verwendet, in welchem Maße werden die verwendet, die Behörden müssen dann Wege finden, um die Algorithmen zu entschärfen, zu gucken, dass welche Informationen weitergeleitet werden und welche nicht. Wie sicherheitsrelevant sind diese KI-Systeme? Und da möchte man dann dementsprechend auch Regulierungen finden, damit halt nicht jeder Hinz und Kunz mit seinen Daten hausieren geht. Ich meine, wir reden immer noch von der USA und dass man vielleicht halt in einem behördlichen Kontext vielleicht generell keine Kreditkartennummern oder persönlichen Informationen oder Straftaten oder durch KI-Systeme jagt, die vielleicht ein bisschen offener sind, als sie sein sollten, sollte, glaube ich, an der Stelle klar sein. Das heißt aber auch da hinten, auf der anderen Ozeanseite, da tut sich einiges, was das Thema KI angeht. Dann hattest du noch ein bisschen was mit.
Ja, noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen was.
Schieß mal los.
OpenAI hat auf X, ehemals Twitter, verlauten lassen, dass sie in einer kleinen Gruppe GPT-Bilder, also das sind diese eigenen KIs, die man sich dann aus den GPTs zusammenbauen kann, monetär unterstützen möchten. Ja.
Aha.
Also du baust, eine eigene GPT mit den OpenAI-Mitteln und kannst, wenn das gut ist, da auch bezahlt werden für die Nutzung davon. Also wenn andere das nutzen, kriegst du auch einen kleinen Obolus.
Ja. Was ja eigentlich ziemlich cool ist, weil es gibt viele pfiffige Köpfe, die vielleicht nicht die Ressourcen haben, um seine eigene KI in irgendeiner Art und Weise zu bauen. Aber wenn sie halt durch Infusions und Dokumente auf Basis von einem GPT oder von einem OpenAI GPT sich ihre eigene KI bauen, die dann auch wirklich genutzt wird, weil sie für einen bestimmten Anwendungsfall ist, ist das schon eigentlich ziemlich cool, weil das ist ja nochmal ein Anreiz, auch auf OpenAI umzusteigen. Ne? Also das ist ja, weil die GPTs sind ja auch hinter der Paywall. Hat natürlich alles, ne? Das heißt, du bezahlst dafür, die GPTs zu verwenden, und OpenAI bezahlt dann denjenigen, der einen guten GPT gebaut hat, damit noch mehr Leute OpenAI bezahlen. Also, hat natürlich seinen Sinn.
Ja. Bin mal gespannt, wie viel das dann sein wird. Also
0,005 Cent pro Prompt?
Ja, das ist halt so die Frage, ne? Die User bezahlen ja OpenAI einen festen Betrag. Egal, wie viel du das nutzt. Glaube ich, ne? Das ist ja nicht nutzungsabhängig. Ja. Und das wäre ja jetzt nutzenabhängig. Und irgendwie,
ja,
möchte OpenAI ja daraus dann auch wieder irgendwie Profit machen. Also irgendwie muss sich das ja für die lohnen. die verschenken ja nicht einfach Geld.
Nicht?
Nee.
Oh. Nee, wird sich zeigen. Vielleicht wird auch OpenAI das gesamte Bezahlkonzept dahinter nochmal überdenken. Das kann ja auch durchaus sein. Aber das werden wir sehen.
Kommen wir zum letzten Ding.
Kommen
wir zum letzten Ding. Nochmal ein bisschen was zum Schmunzeln. Es hat mich zumindest zum Schmunzeln gebracht.
Ich musste auch ein bisschen sehr schmunzeln.
Der Dr. Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, hat vor, ein Testzentrum für KI-basierte Roboter zu bauen. Und die bayerische Staatsregierung hat jetzt eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo sie die den Bundeswirtschaftsminister, am Bundeswirtschaftsminister appellieren, dieses Testzentrum doch in Bayern zu bauen. Weil das ist ja der offensichtliche Ort, ein solches Testzentrum zu bauen. Und argumentieren dann hauptsächlich halt damit, wie viel Kohle der Markus Söder in Hightech investiert. Dass der, ja, dass
die
der
Hightech-Agenda plus.
Dass der Söder aber hauptsächlich seinen PR-Fotografen bezahlt und dann noch sein Raumfahrtsprogramm Bavaria One, wo sein eigenes Gesicht im Logo ist, der olle Narzisst. Ja, da, davon steht natürlich nichts in dem Brief. ja.
Ja. Also, was ich ja prinzipiell gut finde, ist, dass Habeck überhaupt solche Ideen hat. Und Testzentrum für KI-Robotik mit Sicherheit nochmal sehr spannend wird, gerade weil es ja auch viele Studiengänge gibt, gerade von der EU, hier dieser Fernuniversität, das ist ja die internationale Hochschule, die auch in Deutschland sehr vertreten ist, die ja auch auf den Zug aufgesprungen ist und hier KI-Themen auch als Studienfach anbietet. Und dass man da in Deutschland einen Fokus drauf setzt und sagt, okay, wir wollen halt vielleicht ein bisschen mehr in diese hochtechnologische, in diese Hochtechnologie mit die Hightech reingehen.
Hightech.
Finde ich prinzipiell sehr gut. Na, also da muss ich ganz klar sagen, finde ich sehr lobenswert. Fände ich gut, weil ich glaube, dass auch ein guter Standort und dieses Made in Germany dadurch auch nochmal einen Schwung kriegen würde.
Das ist aber dann jetzt das Problem, weil wenn es in Bayern steht, dann ist es nicht mehr made in Germany, sondern dann ist es made in Bavaria. Da besteht ja der Söder immer drauf.
Richtig. Und das ist halt auch das, was ich sage.
Das ist dann auf einmal Ende mit Zusammenhalt.
Ja. Vor allen Dingen, dann gehen wir doch so ein bisschen, also ist es doch ein bisschen politisch, aber die eine oder andere Stimmungsschwankung von gewissen Politikern in Bayern ist ja auch sehr massiv. Auf der anderen Seite ist der Ausbau von gewissen Technologien, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, auch immer sehr kritisch zu beäugen. Und ich glaube, da sind andere Bundesländer einfach fortschrittlicher und weiter voraus als das Traditionsbundesland Bayern. Ich weiß nicht, ich möchte meine KI-Robotoren halt nicht mit einer bayerischen Wurst und Bier sehen auf einem Oktoberfest. Also, das weiß ich nicht. Ich fände es eigentlich eher cool, wenn es ein Multi-Bundesland KI-Zentrum gibt. So, weißt du, das, wo alle Bundesländer sich dran beteiligen, das zentral in Deutschland irgendwo steht und das für alle ist. Und dann kommt auch wieder dieses Made in Germany und dann kann Bayern da ja auch gerne Geld reinpumpen. So, weißt du, die können das ja unterstützen. Aber es muss jetzt nicht am Arsch der Welt stehen, finde ich. Ja, aber die gesamte Pressemitteilung von der bayerischen Staatsregierung, die packen wir euch selbstverständlich auch mit in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das ganze Pamphlet vom 28. März auch selber einmal angucken und könnt gucken, was der Dr. Fabian Mehring und Markus Blume und der Hubert Aiwanger da so zu sagen haben zu diesem KI-Zentrum. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende, würde ich sagen, wa? Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis hier hinten durchgehalten habt. Und wenn ihr diesen Podcast am 1. April hört, nein, es ist kein April-Scherz, aber wir wünschen euch noch einen schönen Ostermontag und ansonsten schöne Ostern gehabt zu haben, würde ich sagen, oder?
Irgendwie sowas.
Ja. Irgendwie sowas. Alles klar. Dann ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.